So, herzlich willkommen zum zweiten Teil dieses Seminarwochenendes. Das Thema für diese Einheit ist Musik im Gottesdienst. Ich habe ein kleines Paper ausgearbeitet. Ich teile das mal aus. Wir reden über Musik im Gottesdienst. Wir haben heute Vormittag ganz grundsätzlich erstmal darüber nachgedacht, was ist eigentlich der Gottesdienst, wofür ist der Gottesdienst da, warum feiern wir Gottesdienst und was ist die Zielbeschreibung für einen Gottesdienst. Und alles, was wir jetzt so machen im weiteren Verlauf, ist darüber nachzudenken, wie können wir die verschiedenen Aspekte eines Gottesdienstes so gestalten, dass das Ziel, was wir uns setzen, auch erreicht wird. Ja. Jetzt in dieser Einheit geht es darum, welche Rolle spielt die Musik dabei. Heute Abend reden wir über verschiedene Formen des Gottesdienstes, unterschiedliche Möglichkeiten, Gottesdienst zu feiern und dann zu gucken, wie zielführend ist das, wie sehr erreichen wir mit diesem Gottesdienst das Ziel, was wir uns gesetzt haben. Morgen geht es darum, wie können wir sowas vorbereiten, wie können wir als Team zusammenarbeiten. Und dann gibt es die verschiedenen kleinen Arbeitsgruppen, in denen wir darüber reden, wie können wir Moderation gestalten? Wie können wir kreative Beiträge im Gottesdienst gestalten? Wie kommt Gebet in den Gottesdienst hinein? Wie gestalten wir Anbetung und Lobpreis? Aber jetzt erstmal eine grundsätzliche Einheit über das Thema Musik im Gottesdienst. Wie kommt Musik im Gottesdienst vor und welche Rolle spielt die Musik für den Gottesdienst? Wenn man ehrlich ist und sich mal so einen Gottesdienst anschaut und auch mal Gottesdienste vergleicht, dann merkt man sofort, die Musik ist eines der entscheidenden Unterschiede zwischen Gottesdiensten, neben dem Inhalt. Also natürlich unterscheiden sich Gottesdienste weltweit und auch in Deutschland auch dadurch, was dort gepredigt wird, was dort verkündigt wird. Aber wenn man mal Gottesdienste mit ähnlicher theologischer Prägung und geistlicher Tradition nebeneinander stellt, wo man sagt, da wird einigermaßen das gleiche Evangelium verkündigt, dann wird man sehr, sehr große Unterschiede im Musikbereich sehen. Und deswegen glaube ich, ist die Musik sehr entscheidend für die Frage, wie ein Gottesdienst wirkt, wie er auch uns mitnimmt auf den Weg, wie er uns berührt, wie er uns bei unseren Gästen ankommt, wie er die berührt oder mit auf den Weg nimmt. Da spielt Musik doch eine ganz wichtige Rolle. Ich war jetzt gerade hier nebenan in der großen Halle, da wird aufgebaut für den Gottesdienst heute Abend. Und jetzt ist gerade Soundcheck, man hört so die ersten Klänge. Und sobald der Raum da mit Musik erfüllt wird, merkt man, es ist irgendwie was Besonderes da. Es ist Atmosphäre da, man hat schon eine Ahnung, wie das wird. Das hört man auch schon an den ersten Klängen. Also hier ist es so, es sind E-Gitarrenklänge, da weiß man schon ungefähr, was einen heute Abend erwartet. Man kann sich schon eine Grundstimmung vorstellen. Wenn da jetzt ein Bachchor stünde und üben würde, dann hätte man auch schon eine ungefähre Ahnung, wie der Gottesdienst vielleicht gestaltet würde, welche kulturelle Prägung er hat. Und deswegen ist Musik, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und wir kennen das alle auch aus unserem Alltagsleben, wie viel da Musik eine Rolle spielt. Und ich möchte anfangen, kurz was zu sagen über ein paar Missverständnisse über Musik, dann mal kurz in die Bibel gucken und sagen, warum ist Musik eigentlich so wichtig? Wir werden nicht alles machen können, was auf diesem Paper drauf ist, sondern Ausschnitte daraus und dann müssen wir gucken, was an Rückfragen da ist. Ich möchte auf Musik als ein Konfliktfeld eingehen und dann vor allen Dingen den Bereich, der hier unter Punkt 6 dann noch ist, Konfliktfeld Musikstil. Ja, aber man könnte über vieles andere auch noch reden. Okay, also fangen wir mal an mit den Missverständnissen über Musik. Ich habe mal ein paar aufgeschrieben. Ein erstes Missverständnis, was einem manchmal begegnet, gerade unter Christen, ist, Musik ist doch nicht so wichtig, das ist doch ein weltlich Ding. Ja? Also im Gottesdienst geht es eigentlich um das Wort, die Botschaft und die Musik, das ist quasi sowas wie die Verpackung. Ja? Das ist eigentlich unwichtig, das kann man sich aus der Welt borgen oder auch nicht, sollte es vermeiden. Ja? Aber eigentlich ist das sozusagen die ungeistliche Nebensache. Und dann fragt man natürlich, warum wird in unseren Gemeinden eigentlich so viel über Musik geredet und auch über Musik gestritten? Und vermutet, wird da vielleicht ein Nebenthema plötzlich zum Hauptthema? Sollte uns das vielleicht gar nicht wichtig sein? Sollten wir jetzt lieber diese Stunde, die wir haben, weil es ist ja nur eine Dreiviertelstunde, nutzen für wichtigere geistliche Dinge, anstatt über sowas Unwichtiges zu reden? Also das ist das, was manche Leute fragen. Das zweite ist das Missverständnis Musik als Werbemittel. Es gibt Gemeinden, die setzen total auf die Musik. Die sagen, Musik ist das Entscheidende. Wenn wir in unserem Gottesdienst gute Musik machen, dann werden die Leute auch zu uns kommen. Also wir locken sie mit Musik und wenn die Musik gut ist, dann werden sie hoffentlich auch die Botschaft, die vielleicht nicht so gut ist, ertragen oder gerne hören. Ja, und ich glaube auch, das ist ein Missverständnis, weil dann wird die Musik letztlich instrumentalisiert und ich glaube auch, die Leute verspüren das, ob wir Musik machen, weil sie aus unserem Herzen kommt oder ob wir Musik machen, um damit eine Verpackung zu liefern, die dem Fisch schmeckt, wie man so schön sagt. Ja? Also ich glaube, dass im Blick auf die Musik diese alte Regel nicht gilt, der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Ja? Weil Musik nicht ein Köder ist, sondern Musik ist etwas, was authentisch das widerspiegeln muss, wer wir sind und was uns bewegt. Dazu aber gleich noch mehr. Das dritte Missverständnis, was mir oft begegnet im Gottesdienst, ist Musik als Programmpunkt. Wir haben das eben kurz in der Pause drüber geredet. Früher hieß das in manchen Gottesdiensten noch das Vorprogramm. Ja? Gab es ein Vorprogramm und dann gab es die Predigt. Und dann war klar, die Predigt ist sozusagen das Eigentliche. Die Musik ist Vorprogramm. In manchen Gemeinden ist, oder auch in früher in missionarischen Veranstaltungen war das auch so, dann gab's so, hat man ein Zelt aufgebaut und dann gab es ein bisschen Musik, dann hat ein Chor gesungen, dann hat eine Band gespielt, irgendwas. Das war aber im Grunde alles erstmal nur, um eine Atmosphäre zu schaffen, um die Leute zu erfreuen, quasi eine Bereitschaft überhaupt zu kommen. Und das war so das Vorprogramm und jetzt kommt das Eigentliche, nämlich die Predigt. Und ich glaube, auch das trifft nicht wirklich die Rolle der Musik im Gottesdienst. Ich schlage stattdessen diesen Begriff vor Musik als eine Sprache des Herzens. Musik als eine Sprache des Herzens. Warum ist das ein hilfreiches Bild? Ja, weil wir sofort, wenn wir das nachdenken und sagen, okay, wie ist das bei uns mit der deutschen Sprache? Ja, dann können wir diese Punkte durchgehen und sagen, ist deutsche Sprache nur ein weltlich Ding? Ja, ist das sozusagen ungeistlich? Ne? Geht es eigentlich um das Wort? Ja, es geht eigentlich um das Wort, aber das Wort muss in einer Sprache gesagt werden. Ja? Und das ist dann bei uns, bei den meisten, die deutsche Sprache, holländische haben wir auch hier. Ja? Aber wir können das Wort nicht weiter sagen, ohne eine bestimmte Sprache zu benutzen. Und deswegen geht es nicht darum, ob wir eine Sprache benutzen oder nicht, sondern welche Sprache wir benutzen. Wir benutzen auch nicht nur die Sprache als ein Werbemittel. Ich spreche nicht Deutsch, damit ihr mir zuhört. Sondern ich spreche Deutsch, weil das die Sprache, meine Muttersprache ist. Weil ich mich in Deutsch am besten ausdrücken kann. Und natürlich auch, weil ihr mich versteht. Ja, wenn ihr alles Engländer wärt, wärt ihr vermutlich nicht hier, um mich über dieses Thema reden zu hören. Ja, also, und auch nicht als Programmpunkt. Ja, wir haben jetzt nicht sozusagen, erst machen wir ein bisschen Deutsch und dann reden wir über das Eigentliche. Sondern alles, was wir machen, hat eine bestimmte Sprache. Und deswegen glaube ich, ist Musik wichtig als eine Sprache des Herzens. Dazu kommen wir dann später auch, warum es verschiedene Musikstile gibt, so wie es verschiedene Sprachen gibt. Gibt es auch verschiedene Musikstile. Und es gibt dann oft diese sehr einfache Lösung, wie können wir das Musikstilproblem in unserer Gemeinde lösen. Die Leute haben ja sehr verschiedene Geschmäcker, / Sprachen der Musik, ja. Die einen sprechen mehr auf diesen Musikstil an, die anderen mehr auf diesen. Und deswegen ist die Lösung, wir machen einen Gottesdienst, wo wir ein bisschen von allem haben. Ja? Also so wie wenn wir jetzt dieses Seminar so halten würden, dass wir alle 3 Minuten mal eine andere Sprache sprechen, weil wir denken, naja, ne, dann würden uns vielleicht viele verstehen. Selbst wenn wir multikulturell hier wären und wir hätten unterschiedliche Sprachen hier vertreten, wäre das trotzdem eine Veranstaltung, wenn man alle 5 Minuten die Sprache wechselt, in der man nicht gerne ist, sondern man müsste sich einigen auf eine gemeinsame Sprache, die von möglichst vielen verstanden wird und dann versuchen, Übersetzungsarbeit zu leisten. Also, lass uns jetzt bei diesem Musikteil das im Hinterkopf behalten. Musik ist die Sprache, in der wir geistlich sprechen. Und zwar nicht nur wir, sondern schon Christen zu allen Zeiten und vor den Christen auch schon das Volk Israel. Ja, wenn wir in die Bibel gucken, dann merken wir, dass da Musik auch sehr zentral ist, gerade da, wo es um Gottesdienst geht. Wenn wir in die Bibel gucken, wo Gottesdienst gefeiert wird, dann entdecken wir, dass Musik da zentral ist. Das geht schon los beim einem der ersten Lobpreis-Events, die wir beschrieben haben in der Bibel, nach dem Auszug aus Ägypten, wo das Volk Israel durch das Schilfmeer gezogen ist, am anderen Ende rauskommt. Das Erste, was sie machen, ist, gemeinsam ein Lied zu singen, um Gott zu preisen. Und dann geht es weiter, wenn wir durch die Geschichtsbücher lesen, dann wird es die Stiftshütte gebaut und es geht darum, wie Gottesdienst gefeiert wird. 4. Mose 10 sagt Gott, wenn ihr zusammenkommt zu euren Versammlungen, dann sollt ihr dabei Musik machen. Wenn wir weiter blättern, der Tempel wird gebaut in Jerusalem und dann ist der erste Gottesdienst, der im Tempel gefeiert wird. Und dann wird beschrieben, wie der Tempel gebaut wird, über seitenweise die Architektur und wie das alles dekoriert wird. Und dann ist der große Tag da, an dem der Gottesdienst gefeiert wird. Das steht in 2. Chronik 5. Ich gucke mal gerade, ob ich den Text hier habe. Wenn nicht, muss ich ihn auswendig können. Vielleicht, nicht den ganzen Text. Okay, ich versuche mal. Ihr könnt das nachblättern. 2. Chronik 5, ganz am Ende. Da heißt es dann, die Priester hatten die Bundeslade in das Allerheiligste gebracht und dann kamen sie wieder heraus aus dem Heiligtum. Sie hatten sich alle geheiligt und dann heißt es, Heman und Asaf und Jedutun, das waren die Musiker, die Leiter der Musikteams dort, standen östlich des Altars, waren angetan mit feinem Leinen und tollen Kleidern und dann erhob sich der Klang der Pauken und der Zimbeln und der Saitenspiele und man fing an, den Herrn zu loben mit einem Lied, dank dem Herrn, denn er ist gut und seine Barmherzigkeit währet ewiglich. Und dann heißt es, als sie aber dort sangen und dieses Lied sangen, war es, als wäre es eine Stimme, die den Herrn lobt und preist. Und dann passiert noch das, Martin hat heute Vormittag sehr viel darüber geredet, über das, was wir nicht machen können und was wir nicht vorbereiten können, über das Wirken Gottes im Gottesdienst, über die Begegnung mit Gott. Dann passiert nämlich, als sie dieses Lied sangen, heißt es dort, erfüllte sich der ganze Raum mit der Herrlichkeit, der Wolke der Herrlichkeit Gottes, sodass die Priester, man ist sich bei der Übersetzung nicht ganz schlüssig, entweder konnten die Priester nicht mehr auf ihren Füßen stehen oder sie konnten nicht mehr mit dem Programm weitermachen, sie konnten ihren Dienst nicht mehr verrichten. Was immer dort passiert ist, jedenfalls ist offensichtlich Gottes Gegenwart sehr, sehr mächtig dort erfahrbar gewesen, spürbar. Wir hatten heute Morgen die Frage nach der Spürbarkeit. Ich bin auch nicht so ein Gefühlsmensch, ich spüre auch oft nicht so viel im Gottesdienst, aber da war es offensichtlich so, dass das ganz real erfahrbar war, dass Gott gegenwärtig war. Wir könnten durch die Psalmen gehen, wir könnten uns anschauen, wie viele Musiker es im Tempel gab. 288 Sänger heißt es an einer Stelle, allesamt Meister. 4000 Musiker angestellt im Tempel, um da Musik zu machen. Und dann kommen wir ins Neue Testament, an der zentralen Stelle, wo Jesus zusammen mit seinen Jüngern das letzte Abendmahl feiert, kurz vor seinem Tod, schließt er diese Runde damit, dass sie gemeinsam den Lobgesang singen. Und als Jesus diese Geschichte erzählt, die zentrale Geschichte vom verlorenen Sohn, vielleicht eine der bekanntesten Geschichten im Neuen Testament überhaupt in der Weltliteratur, die endet damit, dass im Haus des Vaters die Musik und der Tanz zu hören waren. Und da geht es bis in die Offenbarung hinein, wo immer wieder Lieder gesungen werden vor dem Thron Gottes. Wenn man da in den Himmel hineinschaut, dann sieht man, da wird Musik gemacht. Also das ist ein ganz kurzer Blick in die Bibel. Die Stellen könnt ihr sicherlich alle selbst nachblättern, ja, zu sehen. Das ist keine moderne Erfindung. Hier geht es nicht um Anpassung an die Kultur, in der wir leben, sondern das hat offensichtlich etwas mit dem Wesen des Menschen zu tun, mit dem, wie Gott sich uns gedacht hat und auch unsere Gottesdienste. Und jetzt wäre meine Frage an euch, mal, dass wir einen Moment überlegen, warum ist das wohl so? Warum ist die Musik so wichtig?
Ein Ton überall auf der Welt gleich verstanden. Ein Ton A ist ein Ton A.
Also Musik ist eine international gültige Sprache, die ist unabhängig von Sprachen, ja, die gilt durch die Kulturen hindurch, wenn Menschen zusammen singen, dann entsteht kann man immer was ausdrücken. Es gibt diese schöne Bewegung, diese Singebewegung, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, Il Canto del Mondo, ist eine Bewegung zur Förderung des ehrenamtlichen Singens. Die machen so Chorveranstaltungen, bringen Leute zusammen zum Singen. Yehudi Menuhin, dieser berühmte Musiker, hat dazu ein schönes Geleitwort geschrieben, kann man im Internet alles finden, wo er über das Wesen der Musik schreibt und sagt, Musik ist die Sprache, die Menschen zusammenbringt, weltweit. Und das liegt an Tönen, dazu muss man nicht mal Worte finden. Ich habe euch mal einen kleinen Videoclip hier mitgebracht von, das ist die Gedenkveranstaltung für Lady Diana, wenn es denn hier klappt. Ich glaube, das ist hier. Wo ist denn meine Maus? Nee, auch nicht. Mal eben gucken. Nächste. Meine Zahlen funktionieren nicht. Ja, das war es auch nicht. Also. Nee, das war aber nicht der, den ich wollte. Das ist der andere. Wo habe ich denn meine Lady Diana? Meine Seiten stimmen hier nicht mehr. Auch schade. Okay. Oh. Das auch nicht. Okay, ich finde sie jetzt nicht. Macht nichts. Wir haben hier viel Interessantes, aber nicht das, was ich suche. Okay. Kann man nichts machen. Ah doch, immerhin. Ich probiere es noch einmal. Es war weiter vorne. Da, ne? Nur mal einen kleinen Einblick in dieses, wie das klingen kann, wenn alle mit einer Stimme loben. In diesem Fall nicht Gott loben, aber... sehr wenig Töne, wenn man mal genau hinhört. Schon gehört. Oder hier, vielleicht erinnern sich manche noch an diese Szene, 1989, kurz nach dem Fall der Mauer in Berlin. Wenig Töne. Ich habe extra mal Beispiele genommen, wo man ein Klavier und eine Gitarre hat und eine Stimme, ja, aber unheimlich viele Menschen zusammenbringen kann in solchen Momenten. Und ich glaube, das ist, dabei hat sich Gott etwas gedacht. Ja, das ist ein Grund. Musik verbindet Menschen. Andere Gründe.
Ja. Die zwei Lieder, die mit das haben wenige Wörter. Unheimlich großartig,
ja.
Wo der Mensch unheimliche Emotionen reingeht. Mhm. Deswegen sind die auch so dabei und begeistert. Die begeistert sich selbst,
ja.
Ich das sehe. Ne? Also es ist nicht nur die Musik oder nicht nur der Ton, sondern es ist auch
In dem Fall natürlich auch die Worte. Wobei man sagen kann, I am sailing ist auch nicht so eine tief theologische Botschaft, sondern das ist sozusagen... auf jeden Fall. Und stell dir vor, da hätte jetzt einfach nur ein Prediger vorne gestanden, ja, und hätte gesagt, herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte Ihnen etwas sehr Wichtiges sagen. Freiheit ist das Einzige, was zählt. Ja? Dieser Moment wäre nicht der gleiche gewesen, obwohl er das Gleiche gesagt hätte. Ja? Also deswegen, die Musik macht dann doch oft sehr viel aus. Ja, okay. Aber jetzt noch ein anderer Gedanke vielleicht.
Ich denke, an sich, also ohne Text und ohne Stimme, hat einen sehr extrem großen Einfluss auf unser Gemüt und
ja,
wie unsere Gefühle innen drin funktionieren. Weil stellen wir uns mal vor, ein Film, ein Actionfilm oder eine Liebesszene, wo wir keine Musik im Hintergrund haben, wäre total öde und langweilig. Und ich denke, Musik ist auch etwas, was nur der Mensch bekommen hat von Gott. Also natürlich die Tiere und die Vogelwelt besonders, die bewegen sich auch in dem Bereich, aber so einen komplexen Bereich, wie der Mensch gekriegt hat, was Musik angeht, finde ich, hat das einen riesen Einfluss auf unsere Gefühle und auf das, was wir in uns wahrnehmen.
Ja, auf jeden Fall. Also,
und es sind ja nicht nur die Gefühle, sondern es ist der ganze Körper.
Also Musik spricht nicht nur unsere Gedanken an, unseren Verstand, ja, sondern auch die Gefühlsschichten, das Gemüt, ja, die Emotionen, die tieferen Schichten unserer Seele bis hinein in den Körper. Ja, wenn der Rhythmus wummt, dann wackelt der kleine Zeh. Ja, man klatscht mit, man bewegt sich mit. Das heißt, Musik erreicht uns auch sehr viel ganzheitlicher. Ich habe ein Buch mitgebracht, das habe ich mir jetzt gerade noch mal bestellt, um dann drin was nachzulesen, von Hans-Peter Hesse, Musik und Emotionen. Der hat das mal alles untersucht aus psychologischer Sicht. Was passiert da im Gehirn, bei welchen Musiken, welche Einflüsse haben, welche Art von Musik auf unsere Emotionen, auf unsere Gefühle. Dummerweise funktionieren meine Folien hier nicht ganz so, wie ich will, aber ich probiere trotzdem mal zu finden, was ich finden wollte. Das habe ich euch eben schon gezeigt. Also hier kann man mal so ein Spektrum von Gefühlen sehen. Emotionale Wahrnehmung von Musik, also sowohl positive Gefühle, Proteststärke, Lebensgefühl, aber auch Entspannung, Ausruhen, Abschalten. Da kann man sich immer schon so Musiken vorstellen, die das ausdrücken. Ja. Und gibt auch andere Untersuchungen. Das ist jetzt aus dem Buch von Hans-Peter Hesse hier. So eine Gegenüberstellung, wenn man mal überlegt, welche Lieder singt man so im Gottesdienst oder was spielt man so als Musikteam. Auch wie spielt man Lieder? Ja? Also dasselbe Lied, unterschiedlich gespielt, kann ganz Unterschiedliches auslösen. Also hier steht zum Beispiel eine Intensität. Wenn man große Lautstärke hat, setzt das in Bewegung aktiviert. Wenn man ruhige, leise Lautstärke hat, bringt es zur Ruhe. Wenn man große Tonhöhensprünge hat, in Melodien zum Beispiel, ja, dann ist das natürlich etwas, was sehr aktiviert. Wohingegen Melodien, die ungefähr auf den gleichen Tönen bleiben, eher etwas Beruhigendes haben. Tempo natürlich, schnelle Lieder bringen in Bewegung, langsame Lieder bringen zur Ruhe. Tonhöhenstruktur, habe ich eben schon gesagt, wenn die Töne, Melodien stark rauf und runter gehen, aktiviert das. Helle Klangfarben, weiche Klangfarben, dunkle Klangfarben. Also man kann mit Musik sehr, sehr viel bewegen im emotionalen Bereich und dann natürlich auch durch Rhythmus im körperlichen Bereich. Es gibt ja auch Gehörlose zum Beispiel, die sagen, ich kann Musik aber spüren mit dem Bauch. Ja? Und dann kann ich genauso mittanzen wie ihr auch. Also Musik erreicht die Emotionen, vielleicht kann ich jetzt doch noch diesen kleinen Moment, ich kann ihn immer nicht übergehen, mir gönnen, dass wir uns doch noch den Paul Potts angucken, den wir eben schon, wenn ich ihn denn finde, wo war er denn? Weiter hinten, das ist jetzt, das wollten wir gerade nicht zeigen, aber noch ein bisschen weiter, noch ein bisschen weiter, da, so, ja. Das ist jetzt auf Englisch. So eine Talentshow in England, für die, die das nicht kennen. Ein Telefonverkäufer, der da auftritt und sagt, ich möchte gerne Opernsänger werden. Und die Leute gucken alle so ein bisschen schräg, weil sie sich das kaum vorstellen können.
Confidence is always been a difficult thing for me. I always find it a little bit difficult being completely confident in myself. Danke. Wenn ich nie war.
Also du arbeitest da jeden Tag in deinem Telefonshop und dann kommt sowas, das hätte keiner erwartet. Ja. Ein, was sagt er, complete breath of fresh air, also ein absoluter Hauch von frischer Luft. Ja. Und wenn man sich diesen 2 Minuten anschaut, ja, das Rauf und Runter der Gefühle von Spannung, Unsicherheit, ja, Verachtung, über Erstaunen, Freude, Jubel, Tränen. Ich muss immer heulen, wenn ich das gucke, deswegen muss ich da aufpassen. Naja, ja. Also da sieht man, was in der Musik drinsteckt. Und manche Leute haben ja Angst davor und sagen, deswegen sollten wir Musik möglicherweise raushalten aus unseren Gottesdiensten, weil es geht ja schließlich um das Wort und nicht um Gefühle. Martin hat dazu heute Morgen schon ein bisschen was gesagt. Wir sind Menschen mit Gefühlen, wir haben immer Gefühle. Die Frage ist nur, welche. Ja, es gibt also entweder unterdrückte Gefühle oder Gefühle der Langeweile oder Gefühle des Ernstes, Gefühle der Zerknirschung, die erwartet man in Gottesdiensten. Aber wie ist das mit solchen Gefühlen? Mit Lachen, mit Weinen, mit Staunen, mit Freude, mit Unsicherheit. Darf das alles vorkommen? Muss immer alles perfekt sein? Oder dürfen auch solche Gefühle vorkommen wie, ja, ich habe Angst? Oder ich finde einen Bibeltext sehr schön, den wir in Esra 4 finden, zum Thema Musik und Gefühle, sobald ich jetzt hier hoffentlich das finde. Esra 4, das ist der erste Gottesdienst nach der Rückkehr aus dem babylonischen Exil. Die Israeliten kommen wieder, der Tempel liegt noch in Ruinen und sie haben die Grundmauern gerade mal aufgebaut und jetzt wird zum ersten Mal dort wieder Gottesdienst gefeiert. Es ist doch Esra 3. So, Esra 3 ab Vers 10. Und als die Bauleute den Grund gelegt hatten zum Tempel des Herrn, da stellten sich die Priester auf in ihren Amtskleidern mit Trompeten und die Leviten, die Söhne Asaphs, mit Zimbeln, um den Herrn zu loben nach der Ordnung Davids, des Königs von Israel. Und sie stimmten den Lobpreis an und dankten dem Herrn, denn er ist gütig und seine Barmherzigkeit währt ewiglich über Israel. Und das ganze Volk jauchzte laut beim Lobe des Herrn, weil der Grund zum Hause des Herrn gelegt war. Und viele von den betagten Priestern, Leviten und Sippenhäuptern, die das frühere Haus noch gesehen hatten, weinten laut, als nun dieses Haus vor ihren Augen gegründet wurde. Viele aber jauchzten mit Freuden, sodass das Geschrei laut erscholl. Jetzt kommt der schönste Satz eigentlich. Und man konnte das Jauchzen mit Freuden und das laute Weinen im Volk nicht mehr voneinander unterscheiden. Denn das Volk jauchzte so laut, dass man den Schall weithin hörte. Das war ein Gottesdienst in der Bibel. Und manchmal denke ich, ja, wo ist das in unseren Gottesdiensten? Haben wir dazu Gelegenheit? Schaffen wir dazu Gelegenheiten? Schaffen wir dazu Freiraum? Musik kann dabei auf jeden Fall helfen. Hier ist es zumindest so. Und das Schöne ist am Ende, dass man den Schall weithin hört. Ich glaube, dass das auch missionarische Ausstrahlungskraft hat. Dass hier sicherlich die Leute auch dazugekommen sind, um zu sagen, das möchte ich auch erleben. Hier ist ein Raum, wo ich so sein kann, wie ich bin. Und das auch noch in der Begegnung mit Gott. Okay, noch einen letzten Punkt, den hatte ich euch aufgeschrieben hier. Also Ganzheitlichkeit, Gemeinschaftlichkeit. Es ist von Gott geboten, das habe ich auch schon gesagt in der Bibel. Und das Letzte, ich glaube, dass Musik deswegen so wichtig ist, weil sie den Charakter Gottes widerspiegelt. Weil sie etwas widerspiegelt von dem Wesen Gottes und auch von der Schönheit und Kreativität Gottes. Der erste Satz unseres Glaubensbekenntnisses ist, ich glaube an Gott, den Vater, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und ich glaube, dass Musik etwas damit zu tun hat, mit dem Wesen Gottes des Schöpfers, mit seiner Kreativität, mit seiner Vielfalt. Ich hoffe, ich kriege das jetzt hier hin, nachdem meine Folien alle ein bisschen verrutscht sind. Ich war mal beim Zahnarzt, da hatte ich diese Zeitschrift hier entdeckt, Natur und Kosmos. Ich habe sie mir ausgeliehen, kopiert und hinterher wieder zurückgebracht, weil da geht es um Musik im Tierreich. Und ich fand das sehr spannend zu lesen über die verschiedenen Tierarten, wie die also auch musikalisch sind. Wenn man das mal durchdenkt, hier so Nachtigallen, ja, die Nachtigall singt ihr Lied und das ist nur eine von, wie ich jetzt gelernt habe, 8000 verschiedenen Vogelstimmen, die man bisher in der Welt entdeckt hat. Und jeder hat seine eigene Melodie und irgendjemand hat sich das alles ausgedacht. Dieser jemand muss musikalisch sein, ja. Also, es hätte ja auch der Ton A genügt, ja, den hätte man auch wiedererkannt, ja. Und dann kriegt halt der Spatz den Ton C und ne, die Meise den Ton F. Das hätte auch gereicht, wenn es nur um Evolution ginge. Aber es geht auch um Schönheit, ja. Die Vögel singen ein Lied. Die Lemuren, also für die Madagaskar-Gucker unter uns, die wissen das, ne? Die Lemuren in Madagaskar, eine Affenart, die im Dschungel sitzen in den Bäumen und singen und das klingt wie eine, wie Paul Potts, wie eine Opernarie. Ja? Die Wölfe, die heulen, die Wale, die singen unter Wasser irgendwo im arktischen Ozean und da wunderschöne Melodien hervorbringen, die man erst seit einigen Jahrzehnten überhaupt erst entdeckt und aufgenommen hat. Ja? Und das sind ja nur ein paar Beispiele für diese Buntheit und Schönheit der Welt, die Gott geschaffen hat. Und ich glaube, dass deswegen Musik auch im Gottesdienst wichtig ist, weil sie etwas widerspiegelt von dem, wie Gott diese Welt gedacht hat, wie Gott selber ist, auch in seiner Schöpfung. Ich lese mal vor aus Hiob 38, Vers 4 bis 7, da redet Gott zu Hiob und sagt, wo warst du eigentlich, als ich die Erde gemacht habe, wenn du doch so klug bist? Weißt du, wer ihr das Maß gesetzt hat oder wer über sie die Richtschnur gezogen hat? Worauf sind ihre Pfeile eingesenkt oder wer hat ihren Eckstein gelegt, als die Morgensterne miteinander sangen und alle Kinder Gottes jauchzten? Manche übersetzen auch Zephania 3, Vers 17 so, dass Gott über uns singt mit Freude. Auf jeden Fall hat Jesus diese Geschichte erzählt vom Haus des Vaters, in das die Söhne zurückkehren und das voll ist von Musik und von Tanz. Und deswegen glaube ich, dass Musik diese Bedeutung auch hat. Sie ist also weit mehr als nur ein Mittel zum Zweck. Sie ist die Sprache unseres Herzens, die tiefen Schichten unseres Herzens erreicht, der wir vieles ausdrücken können, was wir nur mit Worten nicht sagen können. Sie bringt Menschen zusammen über Grenzen hinweg, sie ermöglicht Gemeinschaft und sie spiegelt etwas von Gottes Wesen wider. Die Frage ist natürlich, warum verstehen wir uns dann so schlecht, gerade wenn es um Musik geht. Also, das hat vielleicht mit dem Nächsten zu tun. Kurz zu Punkt 3, das will ich nur kurz erwähnen, die Rollen der Musik im Gottesdienst. Ganz grob, wie kommt Musik im Gottesdienst vor, welche Rolle übernimmt sie? Ich habe mich mal hier an den drei Titeln der Gesalbten in der Bibel orientiert. Das ist ein bisschen theologisch gedacht. Ich bin eben Theologielehrer mit meiner anderen Hälfte. Und deswegen, ne, es gibt in der Bibel diese drei Gruppen von gesalbten Personen. Und das sind auch die drei Titel, die man eigentlich auf Jesus bezieht. Priester, König und Prophet. Oder wie es in dem Lied heißt, welch ein Freund ist unser Jesus, König, Priester und Prophet. Ich glaube, dass diese drei Rollen ganz gut beschreiben, was die Musik tut. Die erste Aufgabe der Musik ist eine priesterliche Aufgabe. Und das ist diese Richtung nach oben, also Musik als Medium, als Sprache des Gebets. Also ein Medium, wo wir Gott etwas ausdrücken können und auch Gott zu uns spricht durch die Musik, die er geschaffen hat. Das ist diese Funktion des Priesters, Verbindung zwischen Gott und Menschen herzustellen. Und das ist natürlich vor allen Dingen Gottesdienst in den Bereichen, wo wir über Lobpreis- und Anbetungszeiten reden. Ich mache nachher ja noch einen Workshop darüber, wie können wir diese Anbetungszeiten so gestalten, dass sie wirklich durch die Musik und die Lieder auch eine Verbindung zu Gott besteht. Das ist aber nur eine Aufgabe. Und meine Beobachtung ist inzwischen, früher habe ich sehr viel dafür gekämpft, dass es in Gottesdiensten überhaupt Platz gibt für Lobpreis- und Anbetungslieder, weil das manchmal ein bisschen in Vergessenheit geriet. Heutzutage ist es so, dass ich in vielen Gottesdiensten, wo ich hinkomme, nur noch Lobpreis- und Anbetungslieder höre. Und ich denke, da gibt es ja auch noch andere Aufgaben, die die Musik haben könnte. Und vielleicht müssen wir die auch wieder entdecken. Ich persönlich bin immer noch der Advokat für die Lobpreis- und Anbetungslieder, deswegen gleich mein Workshop. Aber an dieser Stelle auch mal die Erinnerung, dass Musik auch immer schon eine prophetische Aufgabe hatte. Und die prophetische Aufgabe richtet sich nach außen oder nach unten oder nach zur Seite, zu den Menschen, die dort sind. Also Musik dient in der Bibel auch dazu, zu verkündigen, Zeugnis zu geben, vom Glauben zu erzählen, eine Botschaft auszurichten. In unserer Liedtradition durch die Geschichte kann man das beobachten, dass das immer so schwankt. In der alten Kirche hatte man sehr viele Lobpreis- und Anbetungslieder. Und dann kam die Reformationszeit und die hat gesagt, wir müssen jetzt mal wieder ein bisschen Evangelium unter die Leute bringen. Und wenn man sich die Choräle der Reformationszeit anguckt, sind das sehr viele Lieder der Verkündigung und des Glaubensbekenntnisses. Eine feste Burg ist unser Gott, gute Wehr und Waffen. Oder auch ganz viele erzählende Lieder, da wird die ganze Lebensgeschichte von Jesus erzählt, wie er getauft wird. Christ, unser Herr, zum Jordan kam. Oder vom Himmel hoch, da komme ich her und bringe euch eine gute neue Mär. Ja, also erzählende Lieder. Und dann gab es wieder im Pietismus eine Zeit, wo wieder Lobpreis- und Anbetungslieder in waren. Und jetzt im 20. Jahrhundert gab es wieder sehr viele Lieder, die eher verkündigend waren. Und jetzt gab es dann seit den 60ern wieder eine Renaissance der Lobpreis- und Anbetungslieder. Das geht immer so ein bisschen rauf und runter. Und ich glaube, dass es wichtig ist, gut zu überlegen, wo im Gottesdienst setzen wir Musik ein, um eine Botschaft zu vermitteln. Und wo setzen wir Musik ein, um Gott zu loben. Das geht nämlich manchmal drunter und drüber. An Stellen, wo man eigentlich eine Botschaft sagen will, da singt man ein Lobpreislied. Und an Stellen, wo man eigentlich beten will, da singt man irgendwas. Man sagt, er war ein Gammler oder so, das passt dann auch nicht dahin. Also da muss man ein bisschen sortieren. Und das Dritte ist auch wieder dieser Aspekt des Königlichen. Auch da die Musik einfach nur eine Darstellung, ein Widerspiegeln der Majestät und des Wesens Gottes. Da gehört zum Beispiel auch die Instrumentalmusik rein. Die ist ja oft nicht mit Gebet verbunden, auch nicht mit Verkündigung einer Botschaft, sondern wenn, dann spricht sie wortlos etwas über Schönheit und über Majestät aus. Aber zum Beispiel solche Sachen wie Instrumental, Vorspiel für den Gottesdienst oder Nachspiel, Instrumentalteile zum Nachdenken über die Predigt, wo man sozusagen einfach Ruhe vermitteln möchte und gar nichts sagen möchte, sondern einfach nur eine Atmosphäre schaffen. Auch diese Aspekte hat die Musik und man sollte sie bewusst einsetzen. Ich finde es schade, dass sozusagen heute oft noch ins Getümmel dann irgendwie schon mal ein Lobpreislied gesungen wird, damit halt alle zusammenkommen. Das ist nicht der Sinn von Lobpreisliedern. Da kann man mal so einen musikalischen Jingle machen, so wie bei Stefan Raab oder so. Dann ist klar, jetzt sollen alle zusammenkommen. Und dann kann man ein richtiges Präludium machen, was aber nicht dazu dient, die Leute zusammenzurufen, sondern etwas von der Schönheit Gottes auszudrücken. Also diese drei Rollen der Musik im Gottesdienst. Dann gibt es die sogenannten Nebenrollen. Ja. Segnungsangebot.
Genau. Oder was auch immer. Der Prediger hat seine Predigt beendet und kommt jetzt in so ein Lob, was Gott ist groß, wir danken dem Herrn, segne euch. Aber ohne so ein richtiges Ritual, sondern und dann wird dann oft manchmal auch gespielt. So muss
Genau. Also da muss man überlegen, wofür ist das da. An der Stelle ist es dann nicht, um etwas auszudrücken, sondern einfach um eine Atmosphäre des Gebets zu schaffen, in der man dann persönlich miteinander und füreinander beten kann, zum Beispiel. Ja, die Nebenrollen, die überschlage ich jetzt, habe ich schon ein bisschen was zu gesagt. Man muss gucken, dass man nicht diese Nebenrollen, die Musik auch immer hat, zur Hauptrolle macht. Natürlich geht es immer auch ein bisschen darum, Tradition zu pflegen. Wir singen dieses Lied hier, weil wir das immer schon gesungen haben. In der FEG, wo ich groß geworden bin, da musste man immer am Ende des Gottesdienstes Lied 151 im Stehen singen. Also dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat in seinem Blut und uns gemacht hat und so, ne? Das gehört einfach dazu. Ne? Und da muss man eben aufpassen, dass es nicht einfach nur Routine wird. Ne? Oder dass es zum Entertainment wird. Wir singen mal dieses Lied, weil das so toll ist und dann ist so eine tolle Stimmung und dann ist es im Grunde Entertainment, aber auf christlich. Ja? Auch aufpassen. Auch nicht nur für das Gemeinschaftserlebnis. Also wenn man nur singt, weil es so schön ist, zusammen zu singen, ist das, glaube ich, manchmal zumindest den Liedern, die man da singt, nicht angemessen. Natürlich, wenn man dann so ein Lied singt wie Siehe und fein, wie fein und Hinematov Umanaim, Shevet Achim Gam Yachat, das ist ein Psalmtext, Siehe, wie fein und lieblich ist es, wenn Geschwister in Eintracht beisammen sind, dann dient dieses Lied wirklich nur dazu zu sagen, es ist schön, dass wir hier zusammen sind. Und das ist dann auch gut. Als Werbemittel habe ich schon gesagt. Oder auch als Identitätsstifter der Gemeinde. Wir sind hier eine Gemeinde mit diesem Musikstil. Ja? Dann dient die Musik plötzlich so als Identitätsmarker. Und das ist vielleicht auch nicht ihrem Wesen entsprechend. Jetzt habe ich unter Punkt 5 mal die wichtigsten Problemfelder aufgegriffen. Und wenn man dann auf die nächste Seite guckt, werden die dann entfaltet. Das können wir aber jetzt nicht mehr machen. Bleiben wir mal kurz bei Punkt 5. Oft wird gesagt, wir streiten bei uns so viel über Musik. Oder ich kann diese Lieder nicht leiden. Oder ich mag keine Lobpreislieder oder ich mag keine alten Lieder. Und wenn man genau hinguckt, muss man aber sagen, es geht hier oft um sehr unterschiedliche Themen. Ich habe sie mal versucht, so auseinander zu sortieren. Es geht erstens um die Frage nach dem Musikstil. Welche Art von Musik machen wir? Das hat noch relativ wenig damit zu tun, welche Lieder wir singen. Ja? Weil ich viele Lieder auch in unterschiedlichen Stilarten spielen kann. Sondern es geht wirklich da um eine kulturelle Prägung, um einen Musikstil, den wir vorziehen. Die zweite Frage ist dann die nach dem Lied gut. Also welche Lieder singen wir und wer bestimmt das eigentlich? Also ist das ein gutes Lied, ist das ein schlechtes Lied? Ja? Das ist natürlich auch eine wichtige Frage. Das ist aber eine andere Frage. Das dritte, die Liedauswahl. Warum singen wir gerade dieses Lied im Gottesdienst vor dieser Predigt? Ja, also diese Frage, ob die Lieder, die wir da singen, unabhängig davon, ob es ein gutes Lied ist und vielleicht auch der Musikstil mir gefällt, ob es das richtige Lied an dieser Stelle ist. Ja? Und die Frage, wer wählt eigentlich die Lieder aus und wer bestimmt eigentlich, was wir nächsten Sonntag singen? Darüber gibt es dann auch viel Konfliktpotenzial in der Gemeinde. Die vierte Frage, die der Qualität. Wie gut wird denn dieses Lied jetzt da begleitet oder gespielt? Ja? Also ich bin oft in Gemeinden, und es gibt diese ganzen Konflikte, aber einer ist, ne, die sind sich einig, dass sie eigentlich diese Art von Liedern singen wollen. Sie finden auch das Lied an sich gut, es war auch das richtige Lied, aber es war leider so laut oder so unrhythmisch oder so, ne, schrill oder keine Ahnung, was es war, ne, dass man doch nicht mitsingen konnte. Ja. Das ist aber keine Frage nach dem Motto, och, ich mag keine Lobpreislieder, die sind immer so laut. Ja. Das ist natürlich eigentlich unsinnig, weil man kann Lobpreislieder laut oder leise singen, genauso wie man Choräle laut und leise singen kann. Die normale Orgelbegleitung in der Kirche ist übrigens nach Dezibel gemessen lauter als die normale Rockband. Aber man empfindet es nicht so, weil es ein bisschen geordneter ist. Und die letzte Frage, die mit Musik zusammenhängt, welche Gottesdienstform haben wir? Also da geht es um den Streit, haben wir einen Liedblock oder nicht? Ja? Nennen wir den Liedblock oder gibt es einzeln verstreute Lieder? Das sind alles Fragen, über die man reden müsste, wenn man jetzt noch eine Stunde Zeit hätte. Und wenn die Esther mir jetzt noch 10 Minuten gibt oder 7, dann sage ich zumindest noch kurz was zu diesem Thema Musikstil.
Ja?
Das stimmt. Aber da würde ich zu Qualität, das ist ein Aspekt der musikalischen Qualität, ist, man braucht gute Musiker und man braucht gute Techniker. Nur wenn beides zusammenkommt, kommt auch gute Musik raus. Ja? Genau. Einfach nur mal, ne, ihr könnt euch das vorstellen, jetzt muss man diese ganzen Themen durchgehen, gucken, was ist das Problem und wie findet man Lösungen. Ich will euch jetzt quasi an dieser Stelle nur mit auf den Weg nehmen zu diesem einen Thema, Musikstil. Welche Art von Musik brauchen wir in unserer Gemeinde? Das ist schon die fortgeschrittene Fragestellung. Und sehr oft höre ich in den Gemeinden nur die Fragestellung, welche Art von Musik ist gut und welche ist schlecht. Ja? Das kommt oft. Ne? Und das ist natürlich die falsche Frage, ne? Weil natürlich gibt es gute und schlechte Musik, das hat aber was mit der Qualität zu tun, mit der sie gespielt wird. Die Frage ist oft, die dahinter steckt, gute und schlechte Musik, ist die Uneinigkeit über den Musikstil. Welche Art von Musik, welche Musikkultur möchten wir in unserem Gottesdienst haben? Ja, das ist so wie mit den Sprachen. Welche Sprache möchten wir eigentlich sprechen? Und das ist gar nicht so einfach, weil wir in unseren Gemeinden gemischte Gruppen haben mit sehr unterschiedlichen kulturellen Hintergrund. Das ist altersbedingt. Junge Leute hören andere Musik als alte Leute. Das ist aber nicht nur altersbedingt. Es gibt zum Beispiel junge Leute, die gerne Oper und Klassik hören. Es gibt alte Leute, die gerne Schlager hören. Es gibt junge Leute, die gerne Punk hören. Es gibt alte Leute, die gerne Jazz hören. Also man kann nicht so einfach sagen, dass es Musik gibt, die alten Leuten gefällt und die jungen Leuten gefällt. Natürlich ist es in christlichen Gemeinden sehr oft so, dass alte Leute gerne die Choräle singen und die Heilslieder aus den von vor 200 Jahren bis vor 50 Jahren. Und jüngere Leute tendenziell lieber Lieder singen, die aus den letzten 50 Jahren kommen. Das kann man zwar auch nicht so grundsätzlich sagen, aber es ist eine Grundtendenz, die man beobachten kann. Ja? Und dass oft dieser Streit einfach nur zwischen Klavier- oder Orgelmusik und Band oder Klavierbegleitung und Musikteambegleitung ist. Und ich möchte euch zumindest gedanklich jetzt in den 4 Minuten, die ich habe, noch auf den Weg nehmen, wie man das Thema überhaupt entwirren kann, damit man nicht immer nur darüber streitet, wer hat jetzt eigentlich recht. Dazu ein kurzes Bild. Ich hoffe, ich kriege das jetzt so schnell hin. Welche Nummer war es nochmal? Ich glaube, das war es nicht. Ja, 95. Nein, das war es nicht. Irgendwo hier war es. Nee, da war es nicht. Ja, ich weiß. Das wollen wir jetzt alles nicht hören. Jetzt verliere ich eine meiner wichtigen 4 Minuten, aber wir kriegen das noch hin. Wo habe ich das denn? Da haben wir es doch. Ja, ich bin ja schon, das ist ja schon Pausenzeit hier. Aber wir sind dabei. Ich habe es hier irgendwo, ich glaube es hier ist es. Ja, wunderbar. Okay. Ich will euch ganz kurz eine Grafik zeigen. Die kommt erst noch gar nicht aus der Musikwelt und auch nicht aus der christlichen Welt, sondern aus der Werbewelt. Ja? Werbefachleute haben sich mal, das ist schon einige Jahre her, Gedanken gemacht über die Unterschiedlichkeit von Menschen und ihrer Geschmäckern in unseren Gesellschaften. Und sie haben gesagt, wenn man das mal so grob einteilt, das kommt aus der Schweiz, in der Schweiz gibt es grundsätzlich 6 Typen von Menschen. Man kann das einmal sortieren nach, wie reich die Leute sind oder wie arm. Ja, also oben an der Spitze der Pyramide sind die ganz Reichen und Wohlhabenden, unten sind die ganz Armen und Ausgestoßenen. Dann kann man aber noch unterscheiden, ob die Leute eher konservativ denken, ja, traditionsbewusst oder eher progressiv, ob sie eher für Erneuerung und Veränderung sind. Und dann gibt es jetzt noch eine dritte Ebene, das müsst ihr euch jetzt dreidimensional vorstellen. Also es geht nicht um schräg nach unten, sondern es geht vorne hinten. Ja? Also ob man eher extrovertiert ist, also sehr aus sich herauskommt, oder eher introvertiert und nach innen gekehrt ist. Ja? Und diese verschiedenen Leute haben sie jetzt so benannt. Sie haben gesagt, es gibt unterschiedliche Gruppen. Wir benennen die mal mit griechischen Buchstaben. Ja? Und zwar fangen wir an mit der Alpha-Gruppe. Alpha, das ist so oben die Oberschicht, die sind so am oberen Ende, die Reichen, das sind auch nicht so viele. Ja? Aber damit man sich das gut merken kann, das sind solche Titel wie A, wie Adlige, Anlagenberater, Autos, Arbeitgeber, Art Deco, Ärzte, Architekten, Altruisten, Anständige, Autoritäre, Aktive und Ausgewogene. Ja? Also all das kann man sich dann gut merken. Das ist sozusagen die Oberklasse der Gesellschaft. Ja? Und demgegenüber gibt es natürlich auch unten die sogenannte Omega-Gruppe. Ja? Also Omega wie Outsider, die Ohnmächtigen ohne wirklichen Antrieb, die olle Klamotten tragen und alkoholabhängig sind. Ja? Also man sieht, man arbeitet sehr mit Klischees, aber das ist natürlich der Sinn bei Werbefachleuten, weil die natürlich selbst für dieses Klischee noch die richtigen Getränke verkaufen können am Ende. Dann gibt es also die sogenannte Beta-Gruppe. Also, wir sind jetzt, oh, jetzt gehe ich rückwärts, das war schlecht. So, wir sind also jetzt im Mittelfeld, ne, die breite Masse, und da gibt es die Leute, die extrovertiert, aber konservativ sind. Ja, könnt ihr euch vorstellen, die sehr aus sich rauskommt, aber doch sehr traditionell. Da fallen einem solche Worte ein wie Bürgertum, Biedermann, Bierzelt, Blasmusik, Bolzplatz, Brummifahrer, Blondinenwitze, Bodenständigkeit, Bankkonto und Bodenbesitz. Ja? So, das ist also der klassische, habt ihr ein Bild vor Augen? Ja? Nicht Drogenbesitz, sondern Bodenbesitz. Ja? Demgegenüber die Leute, die auch extrovertiert sind, aber progressiv denken, das sind natürlich die anderen, das ist der Sigma-Typ. Ja? Das sind eher solche Worte wie sinnliche Sunny Boys, Sexy Girls, Sensationen, Shopping, schnelle Autos, Stars und Sternchen, Strand, Sonnenbrille und Surfen. Ja? Also da hat man auch so ein Bild vor Augen ungefähr. Dann gibt es die Leute, die sind introvertiert, also ein bisschen zurückgezogen und konservativ. Ja? Das sind die Kappa-Leute. Die nennen die Werbefachleute hier die keuschen Konformisten mit Freude an Klatsch und Kitsch. Kinderküche und Kirche, Kleingartenkolonien und Kartenspielen. Ja? Also kann man sich auch was darunter vorstellen. Zurückgezogen, eher so im Privatleben und konservativ. Und jetzt gibt es noch die Zurückgezogenen, eher sozusagen im Privaten, die aber progressiv sind. Und die nennen sie die Gamma-Leute, das sind dann solche Worte wie grün, gewaltlos, Gefühle, Gemeinwohl, Gras rauchen und Grünkernbratlinge essen. Also auch da hat man ein Bild vor Augen. Also so gibt es sehr unterschiedliche Leute in unserer Gesellschaft. Manche kennen auch diese Kartoffeln mit den Milieus und sowas. Also es ist einfach mal, damit man merkt, verschiedene Leute haben verschiedene Geschmäcker. Und jetzt kann man als Werbefachmann überlegen, was trinken diese Leute? Was trinkt zum Beispiel das klassische Klischee vom Alpha? Menschen, möglicherweise, Prosecco ist wahrscheinlich schon zu banal für den. Ne? Irgendwas hochstehendes Champagner oder auch irgendein Darjeeling-Tee oder sowas oder teure Weine oder sowas. Ne? Was trinkt der Beta-Typ? Bolzplatz, Bierzelt, ne? Also eher so das Bier. Ne? Was trinkt der Kappa-Typ? Also, wie heißt das hier? Keusche Konformisten, Klatsch, Kitsch, Kinderküche und Kirche. Tee, also entweder, also wenn Tee, dann Hagebuttentee, ja? Oder Milch oder Saft oder irgendwie sowas, ne? Oder die Werbefachleute hier sagten, Anrührkaffee, ne? Also das ist ja auch so passend, ne? Naja, okay, was trinkt der Sigma-Typ? Wahrscheinlich Cocktails oder auch Coke oder auch wie heißen diese Dings heute? Alkopops und solche Sachen, ne? Alles, was so hin ist. Und der Gamma-Typ?
Gemüsesaft.
Möglicherweise Gemüsesaft oder irgend so ein Bionade oder sowas, ne? Also wir haben sofort Bilder vorbei. Jetzt können wir einen Schritt weiter noch gehen und sagen, wie ist es denn mit Musik? Ja? Was hören diese Leute für Musik? In welchen Welten der Musik leben die, wenn sie nicht in den Gottesdienst gehen, sondern zu Hause oder im Auto Musik hören? Ja? Beim Alpha-Typ zum Beispiel. Was hören solche Leute? Oper, Klassik und eine ganz andere Geschichte, wenn die das Radio, die schalten entweder Klassikradio an oder? HR Info, genau, oder WDR 5, wie das hier heißt. Ne? Und was läuft da immer für Musik? Kann man eine Uhr nachstellen? Immer Jazz. Ja? Viel Info, zwischendurch ein bisschen Jazz, ja? Weil das diese Leute hören. Ne? Die Beta-Typen im Bierzelt, was hört man da? Ne? Schlager und / Blasmusik, Volksmusik. Ne? Progressive Volksmusik, aber Volksmusik. Ne? Was hört man im Kappa-Lager? Kinderkirche, Kirche? Auch Volksmusik, aber nicht DJ Ötzi, sondern eben eher die etwas eingängigere Volksmusik. Ja? Bis hin aber auch dann in der Tat, diese Leute lieben auch Kirchenmusik. Ja? Volkslieder. Ne? Einfache so Schlagermusik mit Liebesliedern, solche Geschichten. Ne? Schlichte, einfache Musik, die man gut mitsingen kann. Was hören die Sigma-Leute? Hitparade, also Mainstream-Popmusik auf jeden Fall, Hip-Hop am Rande dann auch, ne? Aber hauptsächlich natürlich Mainstream-Popmusik, das ist der klassische HR3, FFH 1 Live-Kultur. Ne? Und dann gibt es die Gamma-Leute, die natürlich eins live nicht anschalten würden, sondern was hören die? Liedermacher, genau. Konstantin Wecker, Reinhard May oder sowas. Oder Weltmusik, ja, irgendwas Tibetanisches oder solche Geschichten. Ne? So. Noch einen letzten Schritt weiter. Ich weiß, wir kommen jetzt ans Ende. Jetzt denken wir mal an Gottesdienste. Ja? Welche Art von Gottesdiensten würden diese Leute denn besuchen, musikalisch gesehen? Wo sie sagen, da fühle ich mich zu Hause, da schlägt mein Herz, da kann ich mit den Liedern was anfangen. Wohin geht der Alpha-Mensch? Orgelmusik, aber, bitteschön, Martin hat es vorhin gesagt, es muss schon ein bisschen hochklassig sein. Ja? Das kann nicht einfach nur das Orgelvorspiel zum Kirchenlied sein. Es muss schon ein bisschen Bach sein, es müsste schon ein ordentlicher Chor da singen, ne? Oder eben eine ganz abgefahrene Jazzmesse oder noch besser die Kombination Jazz an der Orgel. Ne? Das wäre klasse. Ne? Welche Art von Gottesdienst geht der Kappa-Mensch? Ganz normale Dorfkirche, ja, bis hin in die normale Gemeinschaftsstunde. Das sind die Leute, die wir normalerweise in unseren Gottesdiensten haben, die meisten von uns, ja, weil unsere Gottesdienste genau dieser Kultur entsprechen von ihrem Musikstil. Das gilt sogar noch für die Gottesdienste mit einem Lobpreisteam, wo wir mit Gitarren und Bongos und Cajon also Lieder singen. Ja, das ist immer noch sozusagen einigermaßen. Es ist ja nicht wirklich die Popmusik, die die Leute in eins live hören. Ja. Außer ich gehe in eine Hillsong-Gemeinde, wo ich sozusagen eine Rockband mit ordentlich Licht und Ton habe, ja, und wirklich zeitgemäßer Musik, dann bin ich bei den Sigmar-Leuten. Ja. Wohingegen, was müssten die Wetterleute? Wo würden die hingehen? Schwierig, ne? Wenn wir unsere Gottesdienstkultur durchgehen, also Gottesdienste mit Volksmusik gibt es kaum. Ja. Wetterleute können aber möglicherweise noch mit ganz normalen, einigermaßen durchschnittlichen Lobpreisliedern etwas anfangen, weil sie sehr oft der Schlagermusik nahe angelehnt sind. Ja, also die können zumindest mit unseren Lobpreisliedern, ne, was anfangen, weil das teilweise ähnlich ist wie Andrea Berg oder so, ne, dann doch auch recht ähnlich klingt. Wenn man sich so die normalen, ne, bisschen 80er, genau, 80er Jahre Lobpreismusik, wenn man sich so eine normale Lobpreis-CD mal anhört, ist das nicht wirklich progressive Popmusik, sondern sehr oft so sehr nah am Schlager. Ne? Ich hoffe, dass Albert meine Sachen nie hört, aber ich glaube, er wäre sich eigentlich auch, die Andrea kommt ja selber auch aus dem Musical-Schlager-Hintergrund, und ich glaube, dass Albert zum Beispiel sehr nah am Schlager textet und tont, wohingegen Lothar Kosse oder jetzt auch ne, andere jetzt Hillsong-Bands eher Richtung Popmusik gehen, ne? Aber jeder bewegt sich irgendwo da in einem dieser musikalischen Milieus. Und hier unten hätten wir vielleicht so Jesus-Freak-Gottesdienste, ja, wo dann wirklich Punk und solche Sachen sind und Hardcore. Die gibt's aber auch eher sozusagen am Rand. Und die Gamma-Leute, ne, wo gehen die hin? Die gehen ins Taizé-Gebet. Ja. Taizé, das ist diese französische Kommunität, die dann so ne, meditative Gesänge, ein bisschen Weltmusik dabei. Ne, das ist, da fühlen die sich wohl. Ne. So, und wenn wir jetzt so denken, damit komme ich jetzt auch zum Ende, wir müssen da an der Stelle weiterdenken. Wenn wir über Musik denken, sollten wir nicht den Fehler machen, einfach nur über gut und falsch, gut und schlecht, richtig und falsch oder auch jung und alt reden, weil das ist viel zu schlicht gedacht. Ja. Wir müssen wirklich darüber nachdenken, dass Menschen ganz unterschiedliche kulturelle Geschmäcker und Gewohnheiten haben und dass man nicht einfach sagen kann, wir nehmen aus allem ein bisschen und machen einen schönen Mix. Weil der Radiosender, auf dem nacheinander erst ein bisschen Popmusik kommt, dann ein bisschen Schlager, dann ein bisschen Jazz und dann ein bisschen Hardcore, ist nicht der Sender, den alle hören, sondern das ist der Sender, den niemand mehr hört. Ja? Das heißt aber für eine Gemeinde, man wird nicht drumherum kommen, sich bewusst zu überlegen, wo wollen wir unseren Schwerpunkt setzen. Das ist so wie mit der Farbe fürs Gemeindehaus. Du kannst nicht das Gemeindehaus in 10 verschiedenen Farben streichen. Du kannst auch den Baustil deines Gemeindehauses nicht in 10 verschiedenen Versionen entwerfen, sondern du musst als Gemeinde etwas gemeinsam entscheiden und sagen, dieses Gemeindehaus wollen wir bauen und diese Farbe sollen unsere Vorhänge haben. Ja? Und dann wird das manchen nicht gefallen. Ja? Und man kann nicht anders als Gemeinde, als zu sagen, das ist aber unser Weg, unsere Entscheidung und wir versuchen einen Weg zu gehen, den möglichst viele mitgehen können. Aber es ist unser Weg. Ja? Und das heißt, man muss als Gemeinde letztlich darüber nachdenken, was soll denn der Musikstil, die musikalische Welt sein, in der wir uns bewegen wollen. Die sind alle gleich gut. In manchen gibt es mehr Menschen und in manchen weniger Menschen. Das wird bei den Sinusmilieus deutlicher, ne, dass es manche sehr kleine Milieus gibt und manche größere. Und da muss man diesen Weg gehen und sich da entscheiden und sagen, das ist der Musikstil, den wir gehen. Und dann bewusst zum Beispiel sagen, wir machen eine Gemeinde, die schwerpunktmäßig moderne Popmusik und Schlagerähnliche Musik macht, also neue Lobpreislieder. Und dann zu sagen, und jetzt setzen wir bewusst auch mal andere Akzente. Wir laden mal das Streichquartett aus der Familie Müller ein, die neulich bei Jugendmusiziert gewonnen haben, und dann spielen die mal ein Menuett von Beethoven. Ja? Oder wir lassen den Gospelchor mal singen. Oder der Gemeindechor singt auch mal, ne, was Traditionelles. Ja, aber unsere Mainstream ist sozusagen diese Musikrichtung. Oder man sagt, unser Mainstream ist Choral, und ab und zu darf die Jugend, die Band auch mal was anderes machen. Aber wir haben einen Mainstream. Und die beste Nachricht kommt zum Schluss. So unterschiedlich sind die vier Kulturen nämlich nicht, dass es nicht auch Schnittmengen gäbe, mit der alle gut leben können. Und das hat die Werbeindustrie und die Filmindustrie schon längst erkannt. Ja, wenn man sich zum Beispiel Walt Disney Filme anschaut, denen gelingt es, einen Musikstil zu finden, ja, viele große Filme, einen Musikstil zu finden, der so im Mainstream ist, dass die Oma mit dem Enkel reingehen kann, ja, und sich die Platte auch noch bei der mittleren Generation verkauft. Ja. Das heißt, man muss auch nicht nur zu ausschließlich denken und sagen, wenn wir das machen, dann schließen wir ganz viele aus, sondern man darf sich auch auf die Suche machen nach einem Mainstream, der viele mitnimmt. Ja. Und das ist, da muss man dann ein bisschen in die Filmmusik gucken, in die Disney-Welt, und dann weiß man, was ist eine Musik, oder auch in die Supermärkte, dann weiß man, was ist eine Musik, mit der offensichtlich sehr viele Leute sehr gut leben können. Und vielleicht ist das ein guter Anfang, um über den Gemeindeweg nachzudenken. Gut, meine Zeit ist am Ende. Gnadenlos überzogen, aber es ist schön, ihr seid mir nicht ins Wort gefallen. Und jetzt seid ihr erstmal dran. Dankeschön.